Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Travel Girls, der Podcast von und für Frauen, der dich dazu inspirieren soll, neue Länder kennenzulernen oder überhaupt zu starten, die Reise deines Lebens. Mein Name ist Ann-Christine Blum und ich habe heute eine Gästin dabei und ich freue mich wahnsinnig, die darf sich jetzt einmal selber vorstellen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Mein Name ist Paco, ich bin Podcasterin, freie Autorin und mache seit circa 2 Jahren den Podcast namens Thaisbora, was ein Kofferwort ist aus Thailand und Diaspora, und der beschäftigt sich mit den Geschichten der thailändischen Diaspora im Westen. Und dieser Podcast habe ich dann gemacht, um dann einfach die Stories von Thais einfach zu erkunden, zu erörtern, auch ein bisschen zu dokumentieren und zu schauen, so, ey, wie leben sie denn eigentlich genau? Neben Thaisbora habe ich dann auch noch einen anderen Podcast namens Seasbora. Das gleiche Prinzip, bloß mit Leuten, die einen südostasiatischen Hintergrund haben.
Ah ja, und vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen ganz wichtig, diesen Podcast hast du gestartet aufgrund von eigenen Erfahrungen, richtig?
Genau. Weil ich dann gemerkt habe, es gibt gar nicht mehr. Ups, warte mal. So.
Ich habe mal kurz die Haare aus dem Weg gemacht.
Nicht, oh, danke schön. Ja, weil ich dann eigentlich auf Jobsuche war, um ehrlich zu sein. Und ich hatte mein Master in Südostasienwissenschaften gemacht. Und dann gemerkt, ey, wenn du da studierst, findest du kaum Jobs in diesem Bereich in Deutschland oder beziehungsweise überhaupt in Europa. Mhm. Und dann hatte ich mich dann gefragt, so, was kann ich dann mit meinem Wissen denn machen, weil das wäre total unsinnig, dann nochmal zu studieren oder irgendwie eine Ausbildung zu machen. Und ich dachte mir so, ey, ich frage, interviewe einfach Leute, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, also für die Leute draußen, die mich noch nicht kennen. Ich bin in Thailand geboren und kam mit 4 Jahren nach Deutschland mit meiner Mutter und hab nie so wirklich Kontakt zu der thailändischen Kultur oder zu den Thai-Communities hier so wirklich gehabt in Deutschland. Aber wenn du dann in Deutschland unterwegs bist, siehst du an fast jeder Ecke ein Thai-Restaurant zum Beispiel oder ein Thai-Massage-Salon und so. Aber man hört kaum die Geschichten von den Menschen, die diese Geschäfte betreiben oder Thais im Kulturfeld zum Beispiel. Mhm. Von daher dachte ich mir, ich starte einfach mal einen Podcast, um einfach diese Geschichten zu erforschen.
Ja, richtig, richtig spannend. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit da, weil du hast recht. Also jetzt, wo du es sagst, man sieht es überall, aber man selber hat irgendwie so gar nicht Kontakt zu der thailändischen Community, sag ich jetzt mal.
Ja, weil es immer so ein, ich sag mal, so ein distanzierter Blick ist auf Thais und die Thai-Kultur. Und du kannst ja jederzeit dir Thai-Essen bestellen, du kannst Thai-Essen bekommen, du kannst dir auch dich richtig geil massieren lassen mit so einer Thai-Massage, aber du hörst kaum irgendwie die Geschichten von den Thai-Leuten, weil die eigentlich mehr unter dem Radar sind. Und es gibt, also ich habe das auch neulich auch gesehen, über 100.000 Menschen, die einen thailändischen Hintergrund in Deutschland haben, auch die auch Geschäfte hier haben, aber wo sind die eigentlich genau? Also die sind irgendwie so unsichtbar, habe ich den Eindruck.
Ja, also wenn du dazu auf jeden Fall mehr hören möchtest, gehst du auf den Podcast. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Dann kannst du da reinhören und dich da informieren, weil ich finde es halt einfach auch unheimlich wichtig. Wir gehören ja auch alle zusammen in Deutschland, ne? So, und da einfach auch was zu wissen. Und ich finde das so spannend, dass du dich damit auseinandersetzt und da heute auch ein bisschen, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ein bisschen erzählen magst, durch deine thailändischen Wurzeln und trotzdem aufgewachsen in Deutschland. Wie war das so für dich?
Oh, das war wie eine Achterbahnfahrt. ich habe mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so wirklich mit meiner thailändischen Seite so stark befasst, also erst später, als ich dann älter geworden bin, also in meinen 20er Jahren. Weil ich einfach um mich herum kaum Thais gesehen hatte. Und ich bin in Berlin aufgewachsen, das ist auch eine sehr große Stadt, auch eine sehr diverse Stadt, mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Kulturen. Und es gibt in Berlin den sogenannten Thai Park. Also der heißt nicht wirklich Thai Park, sondern das ist einfach nur der inoffizielle Name von diesem Park, weil da so viele Thais da abhängen, also vor allem die ganzen Thai-Tanten, Thai-Muttis, die dann ihr Essen dann verkaufen und halt Karten spielen, sich austauschen und mal so ein bisschen, ja, über diesen jenes dann irgendwie reden. Und mit der Zeit, also ich erinnere mich, als wir in den 90ern da in Berlin dann waren, war ich dann da auch oft, weiß ich, weil meine Mutter auch da abgehangen hatte. Und da haben wir dann auch Thais gesehen, aber die sind einfach nur an diesem Punkt, an diesem Thai-Park. Und woanders haben wir sie dann auch nicht getroffen. Und ich finde, es ist immer auch sehr schwierig, dann irgendwie zu sagen, ob man mehr Thai ist oder mehr Deutsch ist, weil du halt quasi halt in diesem Zwischenraum bist, also zwischen diesen Kulturen. Und ich mich nicht so wirklich, ja, die Frage gestellt habe, ob ich Deutsch oder Thai sei. Also ich bin zwar klar, sehe ich asiatisch aus, aber ich habe mich nie so wirklich irgendwie für eins der beiden irgendwie hingezogen gefühlt, als ich halt ein Kind oder ein Teenie war. Das kam mir erst später, als dann die Leute dann zu mir dann gesagt haben, so, ja, du bist doch irgendwie deutsch, weil du hast ja einen deutschen Pass, du sprichst irgendwie Deutsch. Und ich so, ja, schon, aber ich habe nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie jemand, der weiß ist und in Deutschland geboren und aufgewachsen ist. So, ich will darauf auch nicht wirklich eingehen. So, das sind auch Erfahrungen, die ich mal annehme, auch andere Leute auch kennen, die zwischen den Kulturen aufgewachsen sind, auch nicht weiß sind. Mhm. Aber es war dann irgendwie schon, ich glaube, schwierig so. Und ich habe dann irgendwie auch lange mit mir selber dann auch gehadert in den, da in meiner Teenie-Zeit.
Ja, das glaube ich. Also, es ist ja, also gerade die Teenie-Zeit, da ist man ja auf der Suche, wer bin ich eigentlich, ne? Und wenn man dann keine Role Models hat, also Menschen, an denen man sich orientieren kann mit den gleichen Erfahrungen oder den gleichen nach außen, wie sage ich das denn jetzt? Also die im Prinzip ähnlich sind, an denen man sich orientieren kann, dann ist das schwer. Ne? So, und ich glaube, deswegen ist dein Podcast auch so wichtig, das hatte ich dir ja eben auch schon gesagt, weil vielleicht geht es ja dem einen oder der anderen Zuhörerin auch so, dass sie sagt so, hey, ich verstehe das total, weil ich bin irgendwie auch, ich hoffe, es ist okay, dass ich das sage, aber ich meine, das kommt auch aus Thailand, so dieses same, same, but different. Ne? Also ja. Man ist irgendwie Thailänderin, man ist irgendwie deutsch und irgendwie ist man alles, aber auch nichts. So, ne, weil es geht ja ums Reisen und ich schlag jetzt mal die Brücke. Du erzählst heute tatsächlich über dein Heimatland Thailand, wie du da reist, wo du da reist und was auch dein Ziel ist, was ich auch sehr spannend finde. Und deswegen die Brücke, auch in Thailand ist es ja so, dass wenn du da bist, nicht... Auch dort hast du das Gefühl von same, same, but different, richtig?
Ja. Ich hatte dann als Kind dann auch nicht wirklich das Geld, dass wir dann da regelmäßig nach Thailand geflogen sind. Ich glaube, wir waren, glaube ich, insgesamt so 2 oder 3 Mal dann da, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und erst später, als ich dann mein eigenes Geld verdient habe und auch studiert habe, konnte ich mir das dann auch leisten, auf eigene Faust nach Thailand zu gehen. Und ich habe dann, ja, es war für mich irgendwie neu alles und auch ein bisschen fremdartig, aber auch irgendwie heimisch auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dann einfach auch überall in der Ecke Thai gehört habe, auch irgendwie die Gerichte gesehen habe, die es auch in diesem Thai-Park gab in Berlin. Und das hattest du einfach die ganzen, also rund um die Uhr quasi, diesen Zugang zu Essen, zu der Sprache und zur Kultur. Dennoch habe ich mich da auch etwas fremd gefühlt, weil die meisten Leute dann zu mir gesagt haben, also die Thai-Locals, dass mein Thai so ein bisschen klingt, als würde es ein Ausländer sprechen oder so, also mit so einem Akzent. Und ich habe das nie ganz genau verstanden, warum die das dann gesagt haben. So, wie kommen die denn darauf? Ich spreche ja doch genauso Thai wie die. Und dann ist mir eingefallen, so ja, es kommt daher, weil ich einfach so lange in Deutschland war und auch diese Sprache auch nicht jeden Tag dann auch spreche. Und das ist immer so ein großer Unterschied, wenn du das mit so, ich sag mal, Muttersprachlern sprichst, als mit Leuten, die diese Sprache ja auch irgendwie von neu gelernt haben. So. Und es war für mich dann irgendwie interessant, diese Unterschiede zu sehen. Und ich finde auch, Reise und Migration hängen dann auch irgendwie sehr miteinander zusammen, weil wir, also beziehungsweise Leute mit Migrationshintergrund, legen ganz viele also ganz viele Kilometer hinter sich, um dann in ein anderes Land zu gehen und sich dann dort zu etablieren. Und eine Reise kann so vieles bedeuten, aber ich finde dann auch so, diesen Reiseaspekt so aus so migrantischer Perspektive zu sehen, war dann für mich irgendwie auch, ja, sehr, sehr interessant.
Das glaube ich. Wenn du in Thailand bist, reist du dann, also wie reist du? Wenn ich jetzt als Deutsche dahin fahre, also ich bin Backpackerin, ich habe dann immer meinen großen Rucksack, fahre dann dahin, gehe dann ins Hostel, dann bin ich da mit ganz vielen anderen Backpackern zusammen, die ziemlich, also ich behaupte einfach mal, also ich sag mal 80, 90% auch, so wie ich. Entweder aus Europa oder Australien, aber oft halt auch weiß, ne, weil privilegiert, es ist einfach, das sind oft die Länder, wo einfach das Geld ist, das überhaupt machen zu können. Und genau, dann bin ich im Hostel und dann lerne ich da Menschen kennen, dann reise ich mit denen oder alleine mit Bus und Bahn durch die Gegend und so. Wie reist du? Also reist du auch so oder ist es bei dir anders, weil du einfach, du hast ja Familie da? Aber wie machst du das?
Also ich reise gar nicht mal so oft mit meiner Familie. Also früher ja. Jetzt sind wir auch ein bisschen älter und haben noch nicht so Lust, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Von daher dachte ich mir, ja, dann bin ich einfach solo unterwegs und ich reise, glaube ich, so ähnlich wie du. Also ich bin meistens eher nicht in Hostels, sondern eher in, ja, Hotels oder Airbnbs zum Beispiel, weil ich schon gerne meine eigene Privatsphäre habe. Ganz selten bin ich in Hostels, aber auch nur, wenn es auch nicht anders geht. Und ich gucke mir dann meistens dann auch hin, wo gehe ich denn genau? Und ich plane meine Reisen auch richtig so Monate vorher. Also ich bin nicht jemand, der dann in ein Land kommt und sagt so, ja, ich bin jetzt da, jetzt gucke ich mal, wo ich bin. Also ich bin da schon darauf aus, dass ich das irgendwie plane. Also wo ist denn mein nächstes Ziel? Und von diesem Ziel aus gehe ich dann von da und da. Und dann, ja, aber ich glaube, was ich auch gerne mache, ist Zug zu reisen, was du auch in Thailand auch ziemlich einfach auch machen kannst und was auch zwar richtig lange dauert, weil so eine Zugfahrt in Thailand kann schon so 11, 12 Stunden sein, je nachdem, wohin du dann
Ist ja auch ein
fährst.
großes Land.
Ja, na, es ist
Ne?
auch
Also,
gigantisch.
man darf ja immer, ich finde, also das ist mir schon sehr häufig passiert, dass ich immer andere Länder so mit Deutschland verglichen habe. Und ich dachte dann so, oh cool, Norden, Süden, das ist, in Deutschland sind es, also wenn du mit dem Auto fährst, sind das so 8, 9, vielleicht 10 Stunden. Es gibt ja aber andere Länder, also USA, Australien, auch Südostasien, also die Proportionen sind ja ganz anders. Da bist du, keine Ahnung, Stunden unterwegs, fährst irgendwie 20 Stunden und bist immer noch in dem gleichen Land. Andersrum gibt es übrigens auch, Jordanien, habe ich nachgeguckt, von Norden bis nach Süden 4 Stunden.
Ah, was? Echt? Das ist ja
Ja, ich habe auch
heftig.
gedacht, so, oh, 10 Tage sind bestimmt eine gute Zeit. Nee, also 10 Tage kannst du so lange gar nicht da verbringen, wenn du so hin und her fährst, so.
Ja, ich war dann
Ne?
auch alleine unterwegs in Vietnam. Da bin ich dann
Ja.
auch Zug gefahren und das ganze Land ist eigentlich, ja, nicht alles ist Küste, aber das meiste davon ist ja an der Küste. Und dann dachte ich mir so, ja, dann fahre ich aber mit dem Zug dann nach Zentralvietnam, von Südvietnam aus. Und da war ich einfach einen ganzen Tag unterwegs im
Ja.
Zug. Das ist
Es
einfach
ist
so
wild, ja.
verrückt. Also das kannst du ja gar nicht vergleichen mit Europa oder so, ne?
Nee. Ja, also die Infrastruktur ist ja auch nochmal eine ganz andere. Wobei ich sagen muss, ich finde, Thailand hat eine unfassbar gute Infrastruktur. Du kommst sehr gut von A nach B. Es fahren eigentlich täglich Busse oder Züge oder auch Flugzeuge, die super günstig sind, hin und her, genau. Also so als Tipp für alle Menschen, die schon mal überlegt haben, nach Thailand zu fahren und ein bisschen Angst hatten, nee, braucht ihr nicht. Thailand ist super easy zu bereisen. Also ich war vor 10 Jahren da, aber ich glaube, dass es eher besser als schlechter geworden ist.
Ja, also die haben ja auch jetzt einen neuen Bahnhof in Thailand, also in Bangkok jetzt.
Ja.
Und davor war es halt dieser ganz alte in der Nähe von Chinatown in Bangkok, der mega überfüllt war. Und jetzt haben die ja diesen neuen Apiwat Bahnhof heißt er jetzt erst ein bisschen im Norden von der Stadt. Und da fahren immer regelmäßig Züge in alle Regionen in Thailand. Und das ist jetzt, ich sag mal, effizienter jetzt. Und ich war dann dieses Jahr zum ersten Mal an diesem neuen Bahnhof und dachte mir so, mein Gott, das sieht so gruselig aus, weil der so gigantisch riesig ist und so viele, weiß nicht, so leere Gänge, leere Hallen hat, dass du dich da eigentlich auch so ein bisschen dich verloren fühlst. Aber ja, also Zugfahren kann ich auf jeden Fall empfehlen in Thailand.
Sehr gut. Haben wir das auf jeden Fall schon mal abgehakt. Hast du das schon mal, also gibt es irgendwie eine Geschichte oder einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, aufgrund der Tatsache, dass du als Thailänderin in Thailand selber gereist bist? Also irgendwie, dass du mal eine Reaktion oder so bekommen hast?
Ja, häufig wissen die Leute gar nicht, dass ich Thai bin, sondern sehen mich dann als ausländische Touristin. Und also nicht nur gegenüber von Thai-Locals, sondern auch von, ich sag mal, weißen Touristen. Und ich erinnere mich, dass ich dann da bei einem Tempel war und wollte mir den Sonnenuntergang mir ansehen. Und das war, welcher Tempel war das genau? Irgendwo in der Innenstadt auf jeden Fall. Und da waren halt so eine Gruppe von weißen Dudes, die dann gefragt haben, ey, hast du Zeit, ein Foto zu machen? Und hat mir sein Handy gegeben. Ich so, ja klar, kein Stress, kann ich dann machen. Und die wollten halt so ein Gruppenbild haben, mit der Stadt im Hintergrund, habe ich dann gemacht. Und als es dann vorbei war, haben die dann irgendwie gesagt, Arigato, was ja japanisch für Dankeschön ist, und sind gegangen. Und ich habe gar keine Anzeichen gegeben, dass ich Japanerin bin. Und die haben auch gar nicht gefragt, also welche Identität ich auch habe, sondern die haben es einfach nur in den Raum geworfen und sind einfach abgehauen. Und ich dachte mir so, okay, das war für mich aber ganz, ganz komisch.
Ja,
diese Erfahrung.
Klingt wild. Ja. Gut, dann ist man in Thailand und dann fragt man jemanden, ihr habt wahrscheinlich auf Englisch gesprochen.
Ja, genau.
Dann ist auf jeden Fall das Erste, was ich auch machen würde, Arigato. Immer.
Ja.
Ja.
Ja, kann man machen. Und die Story, die mir auch in diesem Jahr passiert ist, als ich dann alleine solo unterwegs war, ist, dass ich im Süden von Thailand war, Surat Thani. Und das ist so eine Provinz, die, glaube ich, durch Koh Samui bekannt ist. Das ist so eine der, ich sag mal, touristischen Inseln, würde ich mal sagen.
Ist das nicht die, wo auch diese Vollmond-Partys sind?
Ja, das ist eher Koh Phangan. Aber die ist halt an Koh Samui.
Also diese die sind beiden, so nebeneinander.
Genau,
ne?
Die sind quasi nebeneinander und es ist einfach ziemlich einfach, von diesen Inseln da hin und her zu hoppen. Und jedenfalls war ich dann da und es war auch in dem Zeitraum, als dann das Erdbeben war in Thailand, das große Erdbeben.
2000.
Doch, das war in diesem Jahr, im März.
Dieses Jahr war
genau, im März
eins,
war das. Und da meinte auch mein Vater, also mein thailändischer Vater, ja, fahr mal nicht raus in die Stadt, raus aus der Stadt. Sei mal lieber hier zu Hause und so und entspann dich lieber und sei mal nicht unterwegs, weil die Sterne sind gerade nicht so gut. Nur Notiz nebenbei, Astrologie ist ziemlich groß angesagt in Thailand. Also viele Thai-Locals glauben an so an Wahrsagung und an Sterndeutung und so. Mein Vater ist da auch nicht anders. Und ich dachte mir so, ja, so typische westliches Paco. Denke mir so, ja, ist mir egal, ich nehme mir dennoch meinen Roller und fahre jetzt mal so einen Tempel hier hoch auf den Berg. Und dann hatte ich meinen ersten Rollerunfall, weil ich dann ja die Spur gewechselt habe und dabei die Haftung verloren hatte und bin vollgeschleudert auf der Straße. Also zum Glück ist mir auch nichts Schlimmes, krass Schlimmes passiert. Also ich hatte wirklich echt harte Blessuren. Dem Roller ging es aber noch schlimmer, also der war wirklich echt hin. Also man konnte schon fahren, aber der war schon richtig kaputt. Und ich dachte mir so, hätte ich vielleicht doch auf meinen Vater gehört.
Die Sterne standen nicht gut.
Ja, Sterne, und ich habe es aber nicht geglaubt.
Ja, also kleine Notiz dann für alle, die da hinfahren. Wenn die Sterne nicht gut stehen, lieber zu Hause bleiben.
Ja.
Immer auf Papa und Mama. Oh Gott, wenn ich auf Mama und Papa immer gehört hätte, dann wäre ich nie auf Reisen gegangen. Die haben immer gedacht, ich gehe verloren oder so.
Ja, meine Eltern sind da auch so, dass sie dann sagen, nee, geh mal lieber nicht weg, sondern bleib mal lieber zu Hause. Sparst du auch Geld, wenn du zu Hause bleibst.
Ja, hast du leckeres Essen. Genau. Ja, guck mal, dann sind alle Eltern gleich. Genau, aber gut, dass wir dann trotzdem unterwegs waren. Und ich muss sagen, in Thailand wird ja viel Roller gefahren. Also, ne, da, also Roller ist ja mit einer der Haupttransportmittel, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, also die Kinder fangen schon mit 8 oder 10 Jahren an, auf dem Roller zu fahren, auf dem Lande.
Ja, ja, genau. Also es gehen auch mehr als 2 Leute auf einen Roller. Mhm. Ich glaube, das Höchste, was ich mal gesehen habe, war 8, aber ich weiß nicht, ob das...
Was? 8 Leute?
Ja, ja, so eine ganze Familie.
Ich nicht gesehen.
Ich weiß auch nicht, ob das in Vietnam oder in Thailand war.
Mhm.
Genau, und auch dieses... Also ich hatte ja auch mal einen Rollerunfall. Ich glaube, das ist auch mal thematisiert worden in einer anderen Folge. Ich habe nicht gewusst, dass... Also, ne, du kannst da ja einen Roller einfach mieten, ob du Erfahrung hast oder nicht. Ist ja auch manchmal egal.
Mhm.
Und ich bin halt, ich hatte auch hinten jemanden drauf und bin so einen Sandweg hochgefahren und wusste halt nicht, dass es eine Vorder- und eine Rückbremse gibt.
Oh.
Weil, hat mir halt keiner gesagt.
Mhm.
Weil ich habe halt die falsche genommen und dann haben wir uns halt nicht überschlagen. Aber wir sind halt fies umgekippt. Mein Beifahrer ist, oder Mitfahrer ist weich auf mir gelandet. Ich war unten.
Mhm.
Und was ich aber ganz cool fand, ich lag dann da wie so ein kleiner Marienkäfer, habe auch ein bisschen geblutet am Knie und an der Hand. Und die Leute, die da gewohnt haben, die waren super lieb, direkt gekommen, haben mir sofort geholfen, mir Wasser, meine Wunden ausgespült und so. Also das fand ich sehr cool. Also ich finde ThailänderInnen, also als Tourist habe ich sie sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommend wahrgenommen. Wie ist das? Also du bist ja jetzt Profi, du weißt es ja besser. Ist es so? Also finden ThailänderInnen Touristen cool oder sind sie eher, dass sie sagen, ach.
Ich glaube, es hängt davon ab, wen du fragst.
Mhm.
Und da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander, finde ich. Also von außen her, wenn sie dich nicht kennen, würden sie sagen so, nee, kein Ding, wir finden Touristen cool und so und sind auch Freunde zu denen und wir sind auch stolz darauf, dass wir unsere Kultur den Touristen auch zeigen können und denen auch was erklären können. Und es gibt auch andere Stimmen, die dann der Meinung sind, ja, die Touristen nehmen unsere Wohnungen weg und Gentrifizierung ist ja auch, ich denke mal, auch so ein globales Thema, universelles Thema. gerade mit Hinblick darauf, dass ja auch sehr viele Expats in Thailand ja wohnen. Also
was ist ein Expat?
Expats sind Leute, die aus dem Ausland sind, also quasi aus Amerika, England, Spanien und so weiter und ihr Heimatland verlassen, um in ein anderes Land zu leben und zu arbeiten.
Als Experte dann, oder?
Nee, als zum Beispiel, als Freelancer zum Beispiel oder um in einer Firma dort zu arbeiten. Also im Englischen wird das Expats benutzt. Ich weiß gerade nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Also jedenfalls, ich sag mal so Auswanderer, sage ich mal so Auswanderer. Und die dann sich in Thailand niederlassen, eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Und natürlich denkt sich auch der thailändische Wohnungsmarkt, aha, die Leute aus dem Ausland, die haben das Geld, um so, so viel Geld für so ein Haus sich das zu leisten. Und dadurch steigen dann auch die Mietpreise und die Wohnungspreise natürlich, so dass dann auch die Locals bzw. die Thai heißt dann nicht wirklich dann sich eine Wohnung leisten können, weil das alles ja schon verkauft ist oder schon besetzt ist und die dann aus den Zentren der Stadt ja quasi weggedrängt werden und dann ja eher so in den Vororten dann wohnen müssen.
Das ist, glaube ich, insgesamt weltweit ein Riesenthema, ne? Also ich weiß, Barcelona, da gehen die Leute, die in Barcelona wohnen, die Touristen schon an mit so Wasserpistolen und so.
Mhm.
Ich glaube, Amsterdam ist gerade am Überlegen, ob sie ein Kontingent an Tourismus nur noch zulassen, damit, also weil da ein Hotel nach dem anderen gebaut wird und um das einfach einzudämmen, weil auch dort die Preise einfach ins Unermessliche steigen. Finde ich einen wichtigen Gedanken, auch als reisende Person, sich da vielleicht mal mit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, die vor Ort sind und ja, welche Lösungsansätze kann man da irgendwie nehmen? Doch wieder zurück ins Hostel mit 30 Leuten.
Genau. Nee. Ach, Luxusresort, egal. Lass doch mal in einem Backpacker-Hostel übernachten.
Genau. Und was mir gerade eingefallen ist, auch als du meintest, so, kommt vielleicht drauf an, wen du fragst, ob Touristen willkommen sind oder nicht, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, wie die Touristen sich benehmen. Also, weil ich finde, oder was ich ganz, ganz oft auch erlebt habe, Leute, die wirklich super respektlos sind. In Thailand ist ja Alkohol zum Beispiel super günstig und sich wirklich abschießen bis zum Ende. Oder, das hatte ich dir auch schon erzählt, ich weiß nicht, ob es in Thailand oder in Laos war, auf jeden Fall war so ein Fluss, der, da konnte man als Tourist mit so einem Gummiring diesen Fluss runtergehen und an der, da waren auch Stationen mit Bier und Drogen, die man dann kaufen konnte und da sterben jedes Jahr bis zu 30 Leute, weil die halt ertrinken. Und dieser Fluss ist für die Einheimischen aber heilig. Und für die ist es eine Vollkatastrophe, dass da Menschen drin sterben. So. Und das sind so touristische Aktivitäten. Ja, also das ist halt so nicht, ich finde es nicht cool, wenn du als Tourist dich daneben benimmst. Es passieren immer Dinge, weil man es nicht besser weiß, aber grundsätzlich sollte man sich irgendwie Gedanken machen oder T-Shirt anziehen.
Ja.
So, ne? Also es ist Wahnsinn, die Leute laufen halb nackt durch die Gegend, weil sie halt entweder Bikini oder auch ohne T-Shirt Männer, das ist in vielen Regionen überhaupt nicht gern gesehen, aus kulturellen Gründen oder auch religiösen Gründen. Und trotzdem wird es gemacht.
Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch einige auch Thais oben ohne gesehen, also gerade eher, sag mal, die älteren Onkels, so über Ü60, die dann oben ohne dann auf dem Roller unterwegs sind, manchmal auch keinen Helm aufhaben oder so. Aber das sind eher Leute auf dem Lande zum Beispiel. Also in der Stadt würdest du es eher weniger sehen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, dass obwohl du dann im Urlaub bist oder auf Reisen bist, egal wo, man sollte sich schon an die kulturellen Codes halten von dem Lande und sich auch dementsprechend auch verhalten. Bloß weil du jetzt irgendwie am Strand bist und jetzt denkst, ja, ich kann jetzt im Bikini auf meinen Roller setzen. Das ist höchst, respektlos.
Ja, vielleicht auch nochmal einen Impuls so zu mitgeben. Aber ich fand es ganz spannend, mal zu wissen, wie jetzt die andere Seite über Tourismus denkt.
Ja. Ich finde aber auch, dass es immer Kehrseiten von Tourismus ja auch gibt. Und dann muss man sich auch fragen, wer lässt denn diese Aktivitäten zu? Und warum gibt es diese Aktivitäten? Und das finde ich auch wichtig, dann das so hinterfragen, weil ich kenne dann auch in Pai, und Pai ist ja quasi so ein, ich will mal so ein, eher so ein kleines Dorf, kleine Stadt im Norden von Thailand, was ja auch von Touristen sehr oft frequentiert wird, also gerade von jungen, weißen Touristen, weil ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich zu sein, gibt es da irgendwie schon seit Jahrzehnten, sag mal, hat sich da so eine Hippie-Subkultur da, ist da entstanden, und aufgrund dieser Sub-Hippie-Kultur kommen da auch sehr viele junge weiße Touristen dahin. Und es gibt auch da, was du auch erzählt hast, mit diesen Gummiringen, dass sie dann da rumschwimmen und dann dabei irgendwie Bier trinken oder was Sonstiges konsumieren. Das gibt es irgendwie auch dort auch, obwohl dieser Ort ja eigentlich dazu gar nicht gedacht ist, sondern es ist irgendwie so hochgebauscht, gerade weil es so viele Auswanderinnen aus dem Ausland dort leben und diese Aktivitäten dann irgendwie anbieten, so dass dann auch andere Thai-Locals das dann auch nachmachen, weil sie denken, aha, wenn ich das mache, dann kann ich dadurch Geld verdienen. So.
Ja.
Und das ist immer so, also ich finde es immer sehr, sehr schwierig, dann zu sagen, ob das halt richtig oder falsch ist, weil auf der anderen Seite hilft es dann den Thai-Communities zu leben und auch zu überleben mit den touristischen Aktivitäten. Aber gleichzeitig ist es dann auch so ein, wird dann auch die Kultur dann auch so ein bisschen, auch geht dadurch ein bisschen verloren.
Ich finde, das ist ein richtig, richtig spannender Gedanke, den ich für mich auf jeden Fall aus unserem Gespräch nochmal mitnehmen werde. Vielleicht für die zuhörenden Personen, es gibt ja auch die Instagram-Seite Travel Girls, super gerne in Folgen da, also ne, hier Folgen und so. Da werde ich auch nochmal eine Kachel erstellen, da könnt ihr auch eure Gedanken dazu nochmal äußern, was so die Nachhaltigkeit und auch die Verantwortung von den reisenden Personen bedeutet, weil ich zum Beispiel jetzt, jetzt so richtig, richtig plakativ so, ne, aber Thailand steht ja auch für Sextourismus. Und gerade in Phuket habe ich das selbst erlebt, wie primär männlich gelesene Menschen einfach einen Umgang mit Thailänderinnen hatten. Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich richtig Plack auf den Zähnen, weil ich das so unangenehm finde. Da war halt ein Typ rotzevoll, ne, mit seinen zwei Kumpels. Und dann bin ich hin und ich sag, du, ey, ich glaube, den müsst ihr mal nach Hause bringen, ne? Der fällt hier nur noch vom Stuhl, der kann nichts mehr. Mhm. Und dann sagt sein Kumpel, naja, das kostet mich jetzt 60 Bucks und dann macht sie das. Und zeigte halt auf eine Thailänderin. Und ich finde Sextourismus, also nein, ich finde Sexarbeit überhaupt nicht schlimm, solange sie irgendwie freiwillig ist. Ja, natürlich werden viele dann sagen, ja, aber die sind ja freiwillig da. Die Frage ist, wie freiwillig ist das? Das hat ja auch oft noch wirtschaftliche Gründe. Und dann sind wir ja wieder in der Verantwortung des Menschen, der dahin fährt. Weißt du, was ich meine? Es ist ein super komplexes Thema, gerade
ja,
drei Sätze gepackt.
Ja, ist es auch. Und ich finde, es ist auch ein sehr interessantes Thema, was Sextourismus, Sexarbeit in auch generell in Südostasien stattfindet. Also ich kann es nämlich nur aus historischer Sicht sagen, dass es ja erst dadurch entstanden ist, als der Vietnamkrieg ja auch war. Also es ist nicht der Grund auf jeden Fall, aber es war einer der Gründe, warum Sextourismus so präsent in Thailand ist, also gerade in touristischen Orten, weil dann die amerikanischen Soldaten dann in Thailand zwischen stationiert waren und Thailand mit den USA, mit Amerika ein Abkommen hatte, dass sie dann dort sich entspannen können dort Urlaub machen von dem ganzen Krieg und so. Und deswegen sind auch so Pattaya, ist auch Pattaya zum Beispiel auch so richtig bekannt für sein Rotlichtviertel, weil da eine Station war, wo die amerikanischen Soldaten dann halt, ich sag mal, ihr Urlaub gemacht haben, in Anführungszeichen, so. Und dadurch ist es dann einfach so hoch aufgebaut, weil normalerweise war es vor dem Vietnamkrieg so ein kleines Fischerdorf, Pattaya, und da war nicht viel los, aber dadurch, dass es halt recht nah an Vietnam war zum Beispiel und so, und es einfach strategisch ein guter Ort war, ist es einfach so Sextourismus so hoch aufgekommen. Und dann dachten sich auch die Thais, ja, okay, gut, es gibt so viel Geld, was da in dieser Branche fließt, dann können wir ja dieses Hotel aufmachen und das Restaurant und so weiter und diese ganzen Bars und so. Und dann dementsprechend sind auch andere Orte in Thailand sind auf diesen, ich sag mal, darauf angesprungen. Mhm. Und klar wird es in Thailand, ich habe so gerade was so Sexarbeit angeht, wird nicht so offen gesprochen, so, weil viele vielleicht auch nicht. Also ich glaube auch, dass, nein, ich glaube, aber im größten Teil ist die thailändische Gesellschaft auch noch konservativ, also gerade was in der Rechtslage angeht. Und so Sexarbeit, Sex und Sexarbeiterinnen, das wird nicht so gerne gesprochen. So. Mhm. Also klar gibt es viele Leute, die dann aus den ärmeren Regionen wie Nordost-Thailand oder Nord-Thailand dann in die Stadt ziehen, wie Bangkok oder Phuket und Pattaya. Aber generell in der Gesellschaft wird das nicht so gerne offen gesprochen.
Ja. Ja, krasses Thema auf jeden Fall. Mhm. Vielen Dank, dass du da auch gerade dein Wissen geschichtliches Wissen zugeteilt hast. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Mhm. Voll gut. Jetzt machen wir mal einen harten Cut zu einem anderen Thema. Du hast nämlich ein Ziel für Thailand, was ich total spannend finde.
Ja. Und zwar, ich war jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt in Thailand war, wahrscheinlich so 4-5 Mal oder so ungefähr. Also ich versuche da regelmäßiger jetzt dahin zu fahren. Aber mein Lebensziel ist, alle Provinzen in Thailand mindestens einmal zu besuchen. Und es gibt 76 davon. Also dagegen stinkt Deutschland schon ab mit seinen 16 Bundesländern. Ja. und warum mache ich das? Oder beziehungsweise warum habe ich dieses Ziel? Weil ich finde, jede Provinz ist an sich einzigartig. Und es gibt einfach Provinzen, die gar nicht mal so auf dieser touristischen Landkarte sind. Also gerade was so die Region im Nordosten angeht. Du kannst zwar mit dem Zug dahin fahren, du kannst auch mit dem Flugzeug dahin kommen, aber von dort aus in diese anderen Provinzen zu gehen, ist schon, ich sag mal, schwierig. Mhm. Außer du gehst in einen Busbahnhof und sagst, ja, ich möchte jetzt in diese Provinz fahren. Also da ist die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut, nach meinem Empfinden. Aber das sind für mich dann auch so weiße Stellen, die ich gerne ausfüllen möchte. Mhm. Ja.
Wie viele Provinzen hast du schon besucht?
Weißt Boah, habe ich das nachgezählt? Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr bei 20 ungefähr oder so. Mhm. Also manche habe ich auch schon doppelt besucht oder mehrfach besucht.
Okay, und was sind so die Unterschiede, die du wahrnehmen konntest?
Die Sprache ist unterschiedlich. Also es ist auch so ähnlich wie in Deutschland, dass es ja verschiedene Dialekte gibt.
Ja, ja, das es aktuell ist hier Wiesn und wenn man dann so Berichte von der Wiesn sieht, verstehst du, also ich als Nordlicht tue mich schwer damit, Menschen, die dann vielleicht auch alkoholisiert sind, zu verstehen von dem, was sie sprechen, wenn sie so richtig Süddeutsch sprechen.
Ja, oder auch, wenn sie auch tiefes Schwäbisch aussprechen, das ist für mich auch manchmal schwierig zu verstehen. Das Gleiche gilt dann auch für Thailand. Also du hast je nach Region und auch je nach Provinz einfach auch einen ganz anderen Schlag von Thai und Dialekte. Man muss auch dazu sagen, dass Thailand auch sehr multikulturell ist. Bloß weil man in Thailand ist, heißt ja nicht, dass man jetzt auch Thailänderin ist. Also es gibt auch viele Leute, die aus Laos kommen zum Beispiel oder aus Myanmar, Kambodscha zum Beispiel. An den Grenzgebieten von Myanmar, Thailand und Laos zum Beispiel gibt es dann auch die ethnischen Minderheiten, die sprechen auch noch eine ganz andere Sprache. Also es ist einfach sehr, sehr viel los. Und diese verstehen ist manchmal auch schwierig. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann im Norden von Thailand war und mit den Leuten auch gesprochen habe. Und dann haben die dann untereinander mit sich dann diskutiert oder irgendwie was gesprochen. Und ich dachte mir so, was ist das für genau für eine Sprache? Das war gar nicht Thai, um ehrlich zu sein. Und das ist für mich interessant zu sehen, dass es so unterschiedlich ist und so divers ist.
Ja, spannend. Aufregend. Kleiner Fun Fact. Ich wusste gar nicht, dass es Laos gibt, bis ich da war.
Was?
ich war halt selber in Südostasien, irgendwie, keine Ahnung, vor 12 Jahren oder so. Und bin hin und habe mich einfach so ein bisschen treiben lassen. Und irgendwann hat mich, ich glaube, das waren 3 Franzosen, die haben mich einfach eingepackt und mitgenommen. Und
wie so eine Katze.
Ja, also wir haben uns irgendwie kennengelernt, war total nett. Und was macht ihr? Ja, wir fahren jetzt nach Laos. Ich so, wohin? Und dann haben die mich mitgenommen und dann sind wir nach Laos. Und seitdem weiß ich, dass es Laos gibt. Das wusste ich halt vorher nicht.
So. Ja, das ist, glaube ich, auch ein recht unterschätztes Land, weil es einfach so zwischen Thailand und Vietnam und so liegt. Und die Leute nicht genau wissen, was dazwischen ist. Und auch, ich glaube, Laos auch gar nicht mal so krass viel Marketing betreibt.
Nee, das stimmt. Sonst hätte ich es vielleicht auch schon gekannt, bevor ich den gefahren bin. Nee, aber ich gebe dir recht, ich fand Laos auch wunderschön. Wunderschön. Super spannend. Ich habe meine Leidenschaft fürs Wandern dort entdeckt. Wusste ich auch nicht, dass ich das mag. Und was ich ganz spannend fand, es ist einfach... Das hat nochmal eine ganz andere Infrastruktur. Ich bin da in einem Dorf gewesen, das noch keine Elektrizität und nichts hatte. Oh. Das war so krass.
Wow.
Die leben da wirklich in so Hütten, auch so Stelzen, mit ihren Tieren zusammen, also Hühner und Schweine laufen da überall rum, sind teilweise mit in den Hühnern. Also das war so ein abgefahrenes Ding, das zu sehen. Ja, auch Laos kann man gut besuchen, aber heute sind wir mit Thailand.
Ja, ich war leider noch nicht in Laos, muss ich zugeben. Ist auf jeden Fall auch auf meiner langen Liste mit Ländern, die ich gerne besuchen möchte.
Ja, auch Kambodscha, also.
Ja, auch. Oh, ja.
Genau. Was habe ich denn hier noch alles so stehen? Ich glaube, soweit haben wir von meiner Liste alles stehen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, und das ist ja eigentlich auch so die Hauptmessage dieses Podcasts, ist das Alleinereisen. Also du lebst ja in einer Partnerschaft und bist ja trotzdem auch alleine auf Reisen. Und hast du das schon immer gemacht oder ist das neu? Und wie hast du dich das gefühlt, als du so die ersten Male alleine unterwegs bist? Und wie fühlst du dich heute, wenn du alleine unterwegs bist? Und was würdest du so den Menschen, die jetzt gerade zuhören, noch sagen wollen zu dem Thema?
Oh, das ist ganz schön viel. Also das ist für mich das zweite Mal, als ich dann zum ersten Mal alleine unterwegs war. War das, glaube ich, von ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht genau wann. Also ich glaube, so 8 Jahre oder so auf jeden Fall her, da war ich in einer anderen Partnerschaft und da hatte ich dann Urlaub und hatte dann auch meinen Partner gefragt, so, hast du Lust mit mir nach Thailand zu fliegen, weil da war ich schon länger nicht mehr, ich habe auch meinen Vater auch jahrelang nicht mehr gesehen, er hatte Lust, ihn dann wieder zu treffen und ja, er hat es nicht hinbekommen, mitzukommen so und ich so, okay, egal, dann gehe ich alleine hin und habe dann auch meine Familie getroffen und war dann danach, dann später alleine in Chiang Mai, was da die größte Stadt im Norden von Thailand ist. Mhm. Und dann war ich von Chiang Mai aus, war ich dann in Phuket, also auch alleine unterwegs.
Was ja ganz im Süden ist.
Genau, ne? Was ganz im Süden ist, das quasi bin ich dann dahin geflohen. Und das war für mich sehr befreiend, weil ich dann meinen eigenen Plan durchsetzen konnte. Ich konnte frei entscheiden, was ich dann den Tag mache, was ich dann genau esse, wohin ich dann gehe. Ich musste mich nicht irgendwelchen Terminen halten oder irgendwie mit meinem Partner oder Freundin oder sonst wie dann breitschlagen, was wir dann machen so und Kompromisse machen. Und es war für mich ein sehr gutes Gefühl von so Freiheit und Unabhängigkeit, was ich bis heute noch sehr, sehr schätze. Danach war ich dann, da habe ich dann, glaube ich, nicht, war ich nicht mehr alleine verreist. Erst in diesem Jahr dann wieder. Und ich wollte dann für längere Zeit, wollte ich dann weg sein, so 3 Monate oder so. Mhm. Und ich dachte mir so, ist es okay, ohne Partner alleine unterwegs zu sein? Wie wird er das dann finden? Und wir haben dann beide auch gesprochen und er meinte, ja, wenn du das wünschst und das dich glücklich macht, dann ja, mach das ruhig, so ich stelle dir keine Steine in den Weg. Und das finde ich so toll, dass ich da jemanden habe, der dann da einfach so unterstützend ist.
Das finde ich, und das sage ich mal, ne, es ist so eine gesunde Beziehung, die ihr führt, wenn ihr das so entscheidet. Das, also, ne, so. Mhm. Ich finde das wichtig, dass man sich bewusst ist, dass das Vertrauen, jetzt bohrt hier jemand.
Oh, das ist ja ein neuer Nachbar unter uns. Oh nein.
Ist ja nicht schlimm. Aber genau, ihr führt eine sehr gesunde Beziehung. Sag mir dieser eine Satz, den du gerade erzählt hast. So, Entschuldigung, weiter geht's.
Ja, genau. ja, und dann war ich dann allein unterwegs, also erstmal in Vietnam, was ich auch richtig toll fand und um einfach auch zu sehen, also Südostasien ist ja gigantisch groß, aber jedes Land hat da seine eigene Kultur und selbst in dem Land selber hast du auch noch weitere Subkulturen und das dann in Vietnam zu entdecken, fand ich richtig cool und zwar konnte ich halt die Sprache zwar nicht so wie in Thailand und musste mich dann halt meistens ja mich auf Englisch unterhalten oder mit meinem Smartphone zum Beispiel geht's da eigentlich richtig, also recht einfach, finde ich, und das fand ich irgendwie richtig richtig schön so und einfach so zu machen, worauf ich Lust habe und das zu essen, worauf ich dann Lust habe. Also mein Partner, der isst zum Beispiel keinen Fisch. Und da musste ich immer halt zuschauen, ein Restaurant zu finden, was nicht nur, also was halt Fisch anbietet, ist halt so ein bisschen schwierig für ihn. Und ich konnte einfach alles tun und machen, was ich wollte. Und das kann ich dann jedem vorschlagen. Ich weiß, es ist auch nicht für jeden, eine Solo-Reise zu machen. Ich kenne aber auch viele Leute in Partnerschaften, die dann auch so zögern und sagen so, ich weiß gar nicht genau, ich bin lieber mit meinem Partner unterwegs und so. Das ist auch vollkommen legitim, das ist auch vollkommen okay, wenn die Leute nur also darauf dann Lust haben. Aber wenn du dann selber das Gefühl hast, du möchtest gerne allein unterwegs sein, dann mach das dann auch. Und ja, wenn du dann jemanden hast, der dann da dich dabei unterstützt und sagt, ey, es ist vollkommen okay, dann solltest du es auf jeden Fall ja in die Tat umsetzen.
Ja, ich finde auch, wenn du Lust hast, ein Land zu erkunden, so, dann warte auf niemanden. Also mach es nicht abhängig von dem Partner oder die Freundin, ob sie auch den gleichen Urlaub bekommen oder so, sondern just do it. Und alleine, wenn man nicht will, ist man ja auch nicht alleine.
Das stimmt. Also so, du triffst auch so viele Leute auf Reisen,
ja,
die du dann, ja, entweder bist du mit denen unterwegs irgendwo hin oder du triffst sie dann, wenn du so eine Tagestour machst oder so eine mehrtägige Tagestour machst, bist dann mit den Leuten unterwegs und ich habe dann auch so eine Tagestour in Vietnam gemacht. Und zwar habe ich die dann nicht mehr getroffen danach, aber halt so während dieser Tour fand ich es einfach schön, mit denen einfach auszutauschen.
Ja.
So, und du kannst immer Leute treffen.
Ja, und im schlimmsten Fall triffst du dann 3 Franzosen, die dich einpacken
genau
und ein anderes Land mitnehmen.
So. Das finde ich auch so herrlich, dass sie das einfach so vorgeschlagen haben. Ja, komm mal mit.
Also ich bin auch 3 Monate in Südostasien gewesen, das ist mir öfter passiert. Also ich war auch mit 2 Schwedinnen noch eine ganze Weile unterwegs. Das ist so lustig, weil ich folge zumindest der einen noch bei Instagram und wir haben uns damals, wie gesagt, 10, 12 Jahre her, dass wir unterwegs waren. Und die ist an dem gleichen Punkt wie ich jetzt. Also die hat relativ parallel geheiratet, hat jetzt auch ein Kind bekommen. So. Und es ist so witzig, das einfach zu sehen, dass unsere Wege, die sich irgendwann mal so gekreuzt haben, jetzt irgendwie doch, auch wenn wir in unterschiedlichen Ländern leben, doch sehr ähnlich sind. So ganz spannend.
Ja, total.
Genau, aber genau, alleine reisen ist einfach, es ist einfach schön, weil du, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich habe für mich gelernt, meine eigenen Bedürfnisse zu sehen, zu erkennen und auch dafür, also umzusetzen. So, ne? Also ich finde, das lernt man so beim Alleinereisen extrem.
Ja. Ja. Und auch, dass man alleine auch gut klarkommen kann. Und wenn du in einer Partnerschaft bist oder mit deinem Partner unterwegs bist auf Reisen, dann kannst du dich ja auf diese Person ja immer verlassen und ihr macht dann halt euren Tag, also Tagesplan und so, aber sich selber Gedanken zu machen, was mache ich jetzt genau, worauf habe ich Lust, wohin möchte ich jetzt gehen, ist für mich auch auch eine Herausforderung für mich, um ja, um zu sehen, ob ich dann wirklich auf mich alleine, also auf mich allein gestellt sein kann.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Gibt es etwas oder eine Geschichte oder einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist von deiner Reise irgendwie? Irgendwas, wo du sagst, ah, das erzähle ich eigentlich voll oft, weil das irgendwie ein ganz besonderer Moment für mich war.
Ich glaube, ich habe diese Geschichte gar nicht mal so oft erzählt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine richtige Geschichte ist, um ehrlich zu sein. Es gibt nämlich einen Berg in Thailand, den ich seit Jahren besuchen wollte. Auch so, ich glaube, seit fast 10 Jahren oder so. Ich bin aber nie dahin gekommen, weil ich es einfach nicht geschafft habe zeitlich. Aber ich dachte mir, dieses Jahr, das mache ich jetzt. Ich miete mir jetzt einen Roller, fahre in die Pampa 2-3 Stunden, hoch rauf auf diesen Berg und gucke mir den Sonnenaufgang an. Ja, ich weiß, es klingt vielleicht so ein bisschen cringe, einen Sonnenaufgang zu sehen, aber der war richtig schön. Ich musste auch richtig früh aufstehen dafür. Und ich dachte mir so, Mann, schaffe ich das irgendwie überhaupt? Ich war davor auch so ein bisschen zögerlich und hatte auch so ein bisschen Selbstzweifel, ob ich das irgendwie schaffe. Aber ich dachte mir so, nein, ich habe seit Jahren Bock, auf diesen Berg zu gehen und diesen Sonnenaufgang zu sehen. Dass ich mir einfach gesagt habe, egal, ich mache das jetzt einfach. Ich habe mich ja, glaube ich, 1 oder 2 Mal auch verfahren, trotz Google Maps. Und bin dann irgendwie total falsch abgebogen und so. Und jedenfalls habe ich, keine Ahnung, nach 4 Stunden geschafft, diesen Berg zu erreichen. Und habe dann da übernachtet in so einem Zelt. Und ja, und das war für mich irgendwie großartig, diesen Sonnenaufgang zu sehen, weil ich es immer auf Bildern gesehen hatte. Und das, also ihr müsst es euch so vorstellen, dass ihr halt quasi oben auf dieser Klippe seid und unter euch ist halt dieser Meer aus Wolken. Und hinter diesem Wolkenmeer bricht quasi die Sonne hoch. Also so ungefähr war dann so die Szenerie, die ich auf diesen Bildern gesehen hatte. Und ich dachte mir so, ja, ich möchte es auch mal im echten Leben das sehen. Ich muss auch dazu sagen, dass es auch recht bewölkt war. Also der Sonnenaufgang war nicht super krass schön im echten Leben. Aber hey, ich habe es jetzt durchgezogen und das gemacht. Habe tolle Bilder davon schießen können. Und es ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, das alleine gemacht zu haben.
Das merkt man. Mhm. Ich habe dir gerade so gebannt zugehört. Es war so schön, dir zuzugucken, wie du in dieser Erinnerung schwelgst und wie stolz du auf dich bist. Also das merkt man in jedem Satz. Das freut mich richtig doll für dich.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und du hast gesagt, du hast Bilder. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht 1-2 Bilder hast, die ich dann auch auf der Instagram-Seite Travel Girls nochmal posten kann, bestimmt, oder?
Ja, kann ich machen.
Genau. Weil ich finde, also ja, einfach, das sind du sagst, das ist cringe. Nein, es ist überhaupt nicht cringe. Du hast eine Idee, du hast eine Vision, du hast einen Plan dir gesetzt und hast das einfach umgesetzt und gemacht. Und das sind ja die kleinen Dinge in unserem Leben, die uns irgendwie zu dem machen, was, also, weißt du, voll stolz. So, und das ist für jeden was anderes. So, und für dich war es dieser Sonnenaufgang und das ist mega, es ist mega schön, voll toll. Ja. Danke, dass du das gerade mit uns geteilt hast.
Dankeschön. Und ich kann auch, seitdem ich auch das gemacht habe, auch Sonnenaufgänge auch mehr schätzen, weil es dann schon ein riesiger Akt ist, so früh aufzustehen und dann irgendwie so einen Berg hoch zu wandern, mitten in der Nacht, mit keinem Licht, was auch schon ein bisschen gruselig war, und dann zu warten, bis dann die Sonne aufgeht. Aber ich würde es nochmal machen. Also nicht mit diesem gleichen Berg, aber vielleicht auf einem anderen Berg.
Ja. Ja, ich finde, Sonnenaufgänge und Untergänge sind auch irgendwie immer so was ganz Besonderes. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie ist das so. Gibt es noch was du irgendwie erzählen möchtest, was du mitgeben möchtest, bevor ich dich gleich nach deinem Travel-Tipp Nummer 1 frage?
Ach so. Ihr könnt bei Gelegenheit auf Spotify oder YouTube den Diaspora Podcast erstmal aushorchen, auskundschaften und ja, die meisten Folgen sind auf Englisch momentan. Ich habe aber auch ältere Folgen, die auf Deutsch sind. Ja, hört da gerne rein und lasst mal einen Kommentar oder Like da. Vielen Dank.
Unbedingt, also unbedingt dahin hören, weil, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich einfach diese Message auch so super finde. Ne? So. Genau. Dann dein Travel-Tipp Nummer 1 für die ZuhörerInnen. So als Beispiel, mein Travel-Tipp, können die wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber meiner ist halt immer, wenn ich in ein Hostel gehe, ich buche immer das untere Bett, also ich schreibe immer ins kleine Fenster, also ich hätte gerne ein Bett unten und ich habe so ein Strandhandtuch und das klemme ich dann immer dazwischen und somit habe ich so einen Bereich für mich, also ich habe quasi echt meine Ruhe, man kann mir nicht beim Schlafen zugucken und es ist so ein bisschen Privatsphäre in dem Zimmer mit 30 Leuten. Sowas in die Richtung, hast du sowas?
Aber sind die nicht mit Vorhängen?
Nicht immer.
Oh, okay, nicht immer. Gar nicht.
Genau, es gibt, also inzwischen immer, vielleicht immer mehr, aber früher, als ich noch gereist bin alleine, da war das noch nicht so.
Ja, krass, weil ich kenne noch welche, die halt noch so einen Vorhang haben und noch so ein Schließfach hast, also an der Wand quasi.
Ja, genau. Jetzt fühle ich mich übrigens alt. Danke.
Nein, früher, als das wollte ich noch gar nicht sagen. Oh, mein Travel-Tipp. Ja. Was ist eigentlich mein Travel-Tipp, um ehrlich zu sein? Wenn man lange unterwegs ist, und das ist man ja recht häufig, gerade wenn du dann so eine Reise nach Asien machst oder Afrika oder halt außerhalb von Europas, bist du ja ziemlich lange unterwegs. Und dementsprechend kann es sein, dass du dann irgendwie riechst nach einer gewissen Zeit. Deswegen empfehle ich immer, eine Packung so Fisherman's Friend mitzunehmen. Also es ist kein Sponsoring, es ist nur mein persönlicher Tipp, weil häufig hast du ja nicht den Zugang zu fließend Wasser zum Beispiel oder so, oder kannst nicht irgendwo Zähne putzen oder sowas. Deswegen nehme ich halt immer Fisherman's Friends mit, damit ich halt wenigstens einen angenehmen Atem habe.
Das ist voll der gute Tipp.
Deo mitnehmen ist auch immer wichtig. Und ich habe es leider im Schlafzimmer jetzt, habe ich immer, in Thailand gibt es halt dieses Yadom, heißt das. Und Yadom ist quasi wie so ein Inhalierer, so ein Kräuterinhalierer. Und da sind, das ist so eine quasi so eine scharfe Kräutermischung. Und an der rieche ich immer, wenn ich dann zum Beispiel, also nicht nur, wenn ich im Flugzeug oder im Zug bin, einfach auch, wenn ich in der U-Bahn bin, rieche ich daran, zum Beispiel um, so Gerüche so neutralisieren, die neben mir sind zum Beispiel.
Um die stinkenden Menschen nicht zu riechen. Sag es doch genau. Einfach. Die stinkenden Menschen willst du nicht riechen.
Ich wollte aber freundlich sein. Christine hat es nicht so freundlich gesagt.
Ich muss mir keine Freunde machen.
Oder wenn du dich ein bisschen so, weiß ich, Kopfschmerzen hast oder dich irgendwie unwohl fühlst oder irgendwie sehr, sehr müde bist, dann rieche ich an diesen Yadom also an meiner Kräutermischung inhaliere und dann fühle ich mich wieder gut.
Ist das so ein bisschen wie Tigerbalm?
Nicht so ganz, ich zeig's dir nachher.
Okay, machen wir ein Foto von, kommt bei Instagram.
Ja.
Okay, dann möchtest du dich noch verabschieden, bevor ich gleich die letzten Worte sage?
Wie verabschiede ich mich denn? Einfach tschüss.
Tschüss. Okay, tschüss. Vielen Dank, Paco, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank an Christine für die Einladung und es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für diese Gelegenheit.
Ja, pass auf, Kopf und K.
Kopf und K.
Auch ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde diesen Blick nochmal als Thailänderin auch selbst in dem Land unterwegs zu sein, ist nochmal was ganz anderes, auch diese Zwischenrolle in den verschiedenen Ländern und irgendwie ganz und doch nicht ganz zu sein. Vielen Dank, dass du da mit uns auch so offen drüber gesprochen hast. Das sind Einblicke, die zumindest ich einfach sonst nicht haben kann. Hier nochmal der Hinweis, hört euch unbedingt den Podcast an. Shownotes findet ihr den Link. Genau, weil nur so ne, voneinander lernen, miteinander wachsen, sage ich immer. Und wir können von deinen und deinen Gästen die Erfahrung, da können wir einfach lernen und dann können wir daran wachsen. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei dir, liebe zuhörende Person, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest, wo es dann wieder eine ganz tolle, spannende Geschichte gibt. Und als letzten Hinweis nochmal, falls du jemanden kennst, der diese Folge unbedingt hören sollte, diese oder irgendeine andere, gerne teilen, gerne verteilen, den Link teilen, weil du weißt nie, wer es gerade hören muss. Und das Ziel ist es, dass Menschen sich bewegen, alleine auf Reisen zu gehen, neue Länder erkunden. Denn wie ich gerade gesagt habe, ne, voneinander lernen, miteinander wachsen, so funktioniert es am besten. Und genau, damit bedanke ich mich, wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Abend, wo auch immer du dich befindest und bis bald. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.